Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der letzte größere Börsengang in diesem Jahr. Der Verlag, der die traditionsreiche Zeitschrift Nature herausgibt, geht an die Börse. Warum er das tut, wie erfolgreich das Debüt war, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber, Berlin hätte es gerne anders gehabt. Aber die EU macht den Weg frei für Zölle auf E-Autos aus China. In Brüssel ist Peter Kapern, der Beobachter. Zum Start, was genau ist die Grundlage für diese neuen Zölle?
Das sind die Regeln der Welthandelsorganisation, die sowohl die Europäische Union als auch China unterzeichnet haben. Und die Europäische Union sagt, dass diese Regeln ihr eine Handhabe geben, mit Ausgleichszöllen darauf zu reagieren, dass China im Bereich der E-Auto-Produktion durch massive Subventionierung für eine Marktverzerrung sorgen. Das Verfahren hatte Ursula von der Leyen ja vor fast einem Jahr angestoßen. Und seither haben in einem ersten Schritt Experten der EU-Kommission das Subventionsgeflecht für die chinesische Auto- und Batterieproduktion unter die Lupe genommen und haben massive Subventionierungen gefunden, beispielsweise die Zurverfügungstellung kostenloser Grundstücke, verbilligter Kredite, die Bereitstellung von Rohstoffen zur Batterieproduktion unter Marktpreisen und dergleichen mehr. Und diese Befunde hat man der chinesischen Seite dann in einer zweiten Phase vorgelegt, den Unternehmen, aber auch der chinesischen Regierung. Die sehen das aber anders, sodass die EU nun aber sagt, dann kommen wir zu den Zöllen, die wir berechnet haben, die jeweils zwischen rund 7% und 35% liegen und noch auf die 10%igen grundsätzlichen Einfuhrzölle der Europäischen Union aufgeschlagen werden.
Berlin hätte gerne ein anderes Ergebnis gehabt. Wie genau verlief denn die Abstimmung? Welche Mehrheit hätte es gebraucht, um diesen Zollplan der EU-Kommission zu stoppen?
Wie genau die Abstimmung verlaufen ist, das lässt sich nicht sagen, weil sie hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Und es gab dann anschließend nicht einmal eine offizielle Unterrichtung aus dem Gremium, das dafür zuständig war, sondern man musste, wenn man auf offizielle Quellen angewiesen war, abwarten bis zur Mittagspressekonferenz der täglichen der EU-Kommission, bis man dann sozusagen die Daten und Fakten transportiert bekam. Fest steht, das Verfahren, das da angewendet worden ist, ist das sogenannte Komitologieverfahren. Das bedeutet, dass die EU-Kommission ein Vorhaben auf den Weg bringt und dieses Vorhaben kann von den Mitgliedstaaten dann nur mit einer qualifizierten Mehrheit unterbunden werden. So ist das in Handelsfragen beispielsweise, aber auch in anderen politischen Fragen. Die Mehrheitsverhältnisse heute waren dann sehr eindeutig. Es haben sich 10 Staaten, darunter große Staaten wie Frankreich, Italien und Polen, für die Verhängung dieser Ausgleichszölle ausgesprochen. 5 waren dagegen, nämlich außer Deutschland noch Malta, Ungarn, Slowenien und die Slowakei. Und es hat 12 Enthaltungen gegeben. Positionierung von Staaten, die sich, wenn man das so salopp sagen darf, seitwärts in die Büsche geschlagen haben, in der Hoffnung, sie könnten so jetzt chinesischen Vergeltungsmaßnahmen entkommen.
Die Zölle, hatten Sie gesagt, könnten zwischen 7% und 35% liegen, zusätzlich zu den 10% Aufschlag, die es bereits gibt auf E-Autos aus China. Welche Autos sind denn genau betroffen?
Es sind zunächst einmal alle batterieelektrischen Autos aus China betroffen. Das heißt also sowohl chinesische Hersteller wie BYD, um nur mal einen zu nennen, als auch europäische oder amerikanische Hersteller, die in China produzieren. Und die Spreizung dieser Strafzollsätze erklärt sich einerseits durch den Umfang der Subventionen, die die einzelnen Unternehmen erhalten haben. Die sind nämlich beileibe nicht identisch gewesen. Und sie erklären sich auch durch die Kooperationsbereitschaft, die die jeweiligen Unternehmen gezeigt haben, als die Europäische Union das Subventionsgeflecht untersucht hat. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend, wenn ich das mal so sagen darf, denn Die WTO-Regeln sehen eine Frist vor, für die EU die Strafzölle definitiv zu verhängen. Und diese Frist läuft am 30. Oktober aus. Spätestens dann muss die EU-Kommission, wenn sie denn die Zölle haben will, sie im Amtsblatt veröffentlichen. Das heißt, es bleibt noch ein knapper Monat für Verhandlungen mit der chinesischen Seite. Und die EU-Kommission hat heute mehrfach betont, dass es nicht ihr Ziel ist, Strafzölle zu verhängen, sondern für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Und sie hat hinzugefügt, dass jetzt Tag und Nacht verhandelt wird.
Das heißt im Ergebnis, die Zölle können kommen, sie müssen aber nicht kommen.
Genau so ist es. Allerdings werden die Chancen, dass die chinesische Seite tatsächlich einräumt, mit diesen Subventionen zu Marktverzerrungen beigetragen zu haben, die Chancen dafür werden nicht sehr gut gesehen hier. Für wahrscheinlicher hält man, dass es noch Abkommen mit einzelnen Unternehmen gibt, die in China produzieren und die ein Entgegenkommen zeigen bei den Forderungen der EU-Kommission, beispielsweise der schwedische Volvo-Konzern.
Peter Kapern war das. Vielen Dank. Die EU kann also nun Zölle auf E-Autos auf China erheben. Es gab keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen den entsprechenden Plan der Kommission. Und zu den wenigen Staaten, die sich nicht enthalten haben, sondern explizit dagegen stimmten, gehört Deutschland. Und so kompliziert das Abstimmungsverfahren auf europäischer Ebene klingt, wir haben es eben gehört, in Berlin ging es gar nicht viel einfacher zu. Sehr selten setzen Kanzler in Deutschland ihre sogenannte Richtlinienkompetenz ein. Bei den Zöllen auf E-Autos geschah das. Was aber die Brüsseler Entscheidung nicht veränderte. Die nicht ganz einfache Abstimmungslage in der Ampel, die Reaktion auf die Zollentscheidung, die der Kanzler nicht wollte, Jörg Münchenberg dazu.
Die Mehrheit innerhalb der EU-Staaten für Ausgleichszölle gegen China bedeutet nicht nur eine politische Niederlage für den Kanzler in Brüssel, sondern dürfte auch innerhalb der Ampel für neue Diskussionen sorgen. Denn Olaf Scholz hatte sich per Richtlinienkompetenz gegen kritische Stimmen vor allem aus den Reihen der Grünen durchgesetzt und bei der heutigen Abstimmung mit einem Nein Deutschlands votieren lassen. Der Kanzler will einen möglichen Handelskonflikt mit China nicht riskieren. Das hatte er schon Mitte der Woche auf einer Wirtschaftskonferenz bekräftigt.
Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen. Es gibt Dispute, auch langanhaltende Dispute. Unsere Reaktion als EU darf aber nicht dazu führen, dass wir uns selbst schädigen. Deswegen müssen die Verhandlungen mit China in Bezug auf Elektrofahrzeuge weitergehen.
Offenbar hatte das Kanzleramt bis zuletzt gehofft, in Brüssel heute die notwendige Zahl an Stimmen zusammenzubekommen, um die Ausgleichszölle zu verhindern. Am Ende vergeblich. Unterstützung bekommt der Kanzler dennoch von der FDP, die sich sonst eher China-kritisch positioniert. Man brauche eine Verhandlungslösung und nicht einen Handelskrieg, erklärte Finanzminister Christian Lindner auf der sozialen Plattform X. Und im Deutschlandfunk bekräftigte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Reinhard Huben.
Man sollte eben versuchen, möglichst lange Optionen offen zu halten, um zu einer besseren Lösung zu kommen, als zu Strafzöllen, die dann zu einer Spirale führen, die am Ende beiden Seiten nicht nutzen wird.
Auch die deutschen Autobauer lehnen die möglichen Ausgleichszölle gegen chinesische E-Autos entschieden ab. Von einem fatalen Signal war heute etwa bei BMW die Rede, während wiederum die Präsidentin der Automobilindustrie, Hildegard Müller, ebenfalls im Deutschlandfunk auf die enorme Bedeutung der Exportmärkte verwiesen hatte.
Bei uns hängen 70% der Arbeitsplätze vom Export ab. 3 von 4 Autos werden exportiert. Und in China verkaufen wir 100-mal so viele Autos wie chinesische Unternehmen in Deutschland. Der zweite Punkt ist, es ist ja nicht nur so, dass chinesische Unternehmen mit Zöllen belegt werden, sondern es werden auch deutsche Unternehmen, die in China produzieren, mit Zöllen belegt. Das führt dazu, dass US-amerikanische und auch chinesische Hersteller manchmal mit besseren Zollsätzen belegt werden als europäische Hersteller. Das halt wir für unvernünftig.
Die Grünen wollen diese Einwände nicht gelten lassen, auch wenn Robert Habeck Ausgleichszölle im Prinzip ebenfalls ablehnt. Doch der Wirtschaftsminister hält die entsprechenden Untersuchungen der EU-Kommission zur chinesischen Wettbewerbspolitik durchaus für überzeugend.
Ich glaube, es ist in der Tat belegt, dass China mit Subventionen künstlich Überkapazitäten hochfährt, um Märkte zu übernehmen, aggressiv zu übernehmen.
Darauf aber, so Habeck, müsse die EU mit einer klaren Ansage reagieren. Dafür sei es wiederum notwendig, bei den laufenden Verhandlungen geschlossen aufzutreten und mit einer Stimme zu sprechen. Doch mit seiner Empfehlung, sich bei der Abstimmung in Brüssel der Stimme zu enthalten, konnte sich der Wirtschaftsminister gegenüber dem Kanzler nicht durchsetzen, was wiederum diesem heute eine politische Niederlage beschert hat.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Die deutschen Autobauer fürchten also, dass Peking als Retourkutsche europäische Autoexporte nach China erschweren könnte. Und das, so meinen sie, könnte einen viel größeren Schaden veranrichten als einen Wettbewerbsausgleich über neue Zölle. Ist die Sorge berechtigt? Die Frage hat Dorothee Holz, Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion, Moritz Schularek gestellt vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Ich denke, die Position der deutschen Autoindustrie ist da kurzsichtig. Ich denke, es geht darum, und das ist auch das Ziel der Kommission, in nennenswertem großem Umfang auch Produktion von Elektroautos in Europa zu erhalten, dass man dort jetzt über das Mittel der Ausgleichszölle chinesische staatliche Subventionen und damit Wettbewerbsverzerrungen auszugleichen versucht, ist grundsätzlich richtig.
Was ist nochmal grundsätzlich richtig daran, vor dem Hintergrund, dass das ja auch möglicherweise offenen Märkten widersprechen könnte? Zölle sind ja auch eine protektionistische Maßnahme.
Man muss sehen, dass in dieser Zukunftstechnologie, zumindest hat man gute Gründe davon auszugehen, dass es so ist, der bei den Elektroautos und der Batterietechnologie der chinesische Staat in den letzten Jahren in erheblichem Umfang, etwa mit mehreren 100 Milliarden Euro pro Jahr, Industrien unterstützt hat. Das verzerrt den Wettbewerb und das gibt einen Wettbewerbsnachteil für europäische Produzenten. Und das, was jetzt die Kommission gemacht hat, ist regelkonform. Es entspricht auch den Regeln der Welthandelsorganisation, dass man sagt, diese wettbewerbsverzerrenden Subventionen, die in China gezahlt werden, die gleichen wir aus durch Zölle. Dadurch haben dann europäische Produzenten, auch deutsche Automobilbauer, gleiche Startbedingungen auf dem europäischen Markt.
Das sieht die deutsche Autoindustrie explizit anders. Die malt nämlich den Teufel an die Wand und sagt, ja, jetzt drohen Handelskriege oder jetzt könnte es schlimme Gegenmaßnahmen geben, die die deutsche Industrie, die deutschen Autobauer erst recht schädigen. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Ich wäre da skeptisch. Ich wäre überhaupt skeptisch, was die Weitsicht der deutschen Automobilindustrie angeht. Da haben wir in den letzten Jahren schon erfahren müssen, dass das mit dem strategischen Denken nicht immer so ganz gut funktioniert. Natürlich wollen wir eine regelbasierte offene Weltwirtschaft, aber wir haben zwei große Spieler, nämlich die USA und China, die zunehmend nicht mehr nach den Regeln spielen, die wir vereinbart hatten. Und dann muss man als Europa, um in dieser Weltwirtschaft zu bestehen, auch entsprechend reagieren. Das hat jetzt die Kommission gemacht mit den Ausgleichszöllen. Das sind keine Strafzölle, sondern das sind Ausgleichszölle. Das ist letztlich im Interesse der Automobilproduktion in Europa und auch in Deutschland, dass dort ein Wettbewerbsumfeld existiert, das für alle Unternehmen gleich ist und nicht die einen Startvorteil haben, den die anderen nicht haben.
Schauen wir mal auf die Position der EU. Die Zölle sollen erst ab dem 4. November in Kraft treten. Bis dahin und darüber hinaus will man weiter verhandeln. Wird China klein beigeben? Hat die EU sozusagen eine Position der Stärke?
Die EU ist dann in einer Position der Stärke, wenn genau das nicht passiert, was jetzt aus Deutschland passiert, dass man versucht, die Position der Kommission aufzuweichen. Wir haben dann eine Chance, wir haben dann Einfluss in der Welt, wenn wir als Europäer zusammenstehen und wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Denn die Amerikaner haben letztlich für chinesische Elektroautos ihren Markt komplett geschlossen. Das heißt, Europa ist der letzte große, kaufkraftstarke Markt, der für die chinesischen Exporte zur Verfügung steht. Und dementsprechend gut ist unsere Verhandlungsposition.
Unfairer Wettbewerb, das kann man ja auf viele Bereiche übertragen. Sie haben ja schon von den Subventionen gesprochen. Die sind ja tatsächlich gigantisch, die chinesischen Subventionen. Die gelten ja auch für Solaranlagen, Batterien, Maschinen etc. Wie geht man damit um? Zölle auf alles made in China, Ausgleichszölle?
Nein, eben nicht. Wir müssen gut gucken, ob das Industrien sind, ob das Produkte sind, bei denen wir glauben, dass es Zukunft hat und dass wir auch als Europäer einen Fuß auf dem Boden haben wollen und einen Fuß in der Tür haben wollen und an den künftigen Innovationen, die da zu erwarten sind, teilhaben. Es gibt andere Produkte, wie etwa die Solaranlagen, die Solarpanels, die mehr oder weniger technisch ausgereift sind. Da sollten wir chinesische Subventionen dankend entgegennehmen und sagen, danke, lieber chinesischer Steuerzahler, dass ihr uns diese Dinge billiger gibt, als wir sie sonst haben können.
Das wird die Solarindustrie wahrscheinlich nicht so unterschreiben. Das ist die Sicht eines oder auch vieler Ökonomen. Der Zollstreit, der könnte sich aber möglicherweise weiter verschärfen. Einfach nochmal, wenn wir den Blick weiten auf die USA, haben wir schon angesprochen, mit einem Wahlsieger Trump. Der will, dass deutsche Autobauer amerikanisch werden. Der stellt für Mexiko 100%, für China 200% Zoll in Aussicht. Das könnte noch Wahlkampfgetöse sein. Aber was würde das für die europäische Exportindustrie bedeuten?
Grundsätzlich ist das natürlich ein wirklich, er legt ja die Axt an den freien Welthandel. Das wären ein Zollniveau und Hindernisse damit für den Handel, die wir in Jahrzehnten nicht gesehen haben. Also das wäre in der Tat ein schwerer Schnitt auch für die Weltwirtschaft und für unser Wachstum. Was jetzt relative Gewinner und Verlierer dieser möglichen Politik von Trump angeht, muss man gucken. Wenn etwa die Zölle auf chinesische Importe deutlich höher sind, was angekündigt war, doppelt so hoch oder sogar noch mehr wie die Zölle auf europäische und deutsche Güter, dann wäre Deutschland und wäre Europa ein relativer Gewinner in den Märkten, in denen wir mit China konkurrieren. Das heißt, man muss genauer gucken, aber insgesamt geht es uns dadurch natürlich am Ende allen schlechter.
Moritz Schulerig war das vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Die Fragen stellte ihm Dorothee Holz. Und Themenwechsel. Die Kriegs- und Krisenlage im Nahen Osten weitet sich aus. Auf die Frage, ob er israelischen Attacken auf iranische Ölanlagen zustimmen würde, hat US-Präsident Biden gerade geantwortet. Darüber würden Gespräche geführt. Und spätestens mit dieser Wendung hat die Krise auch ihre spürbaren Auswirkungen auf die Finanzmärkte bekommen, auf den Ölmarkt vor allem. Wie Risiken und Gefahren dort gesehen werden, Mischa Erhardt dazu.
An den Finanzmärkten herrscht Unsicherheit und der Ölpreis klettert mittlerweile deutlich, seit der Iran Israel angegriffen hat und sich der Krieg im Nahen Osten weiter verschärft. Mittlerweile liegt der Anstieg bei den wichtigsten Ölsorten wie WTI oder der Nordseesorte Brent bei rund 10%.
Ja, der Ölmarkt ist natürlich in der Region besonders sensitiv oder aus Nachrichten aus der Region natürlich besonders volatil, auch in der Reaktion. Also wir sehen die klassischen Reaktionen, die sicheren Assets sind gesucht, wie zum Beispiel Gold. Wir sehen die Angst, also die Volatilität an der Börse steigt an und natürlich auch der Ölpreis ist deutlich gestiegen.
Sagt Tim Oechsner von der Wertpapierhandelsbank Steubing AG. Die Sorge an den Rohstoffmärkten ist, dass ein Vergeltungsschlag Israels auf Ölanlagen im Iran zielen könnte und der Iran damit als Ölproduzent ausfiele. Immerhin fördert der Iran rund 4% des weltweiten Öls und ist viertgrößter Ölproduzent innerhalb des Ölkartells OPEC. Dennoch glaubt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis, dass die Auswirkungen sich in Grenzen halten dürften, auch wenn der Iran als Öllieferant ausfiele.
Man darf eins nicht vergessen. Die USA sind heute der größte Ölförderer der Welt. Das ist ja vor 20 Jahren noch anders gewesen. Da war die Abhängigkeit von der OPEC sehr groß. Wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner viel fördern. Saudi-Arabien hatte ohnehin schon gesagt, sie wollen mehr fördern und geben diesen Zielpreis von $100 pro Barrel auf. Die können locker in die Lücke hineingehen. Und man darf eins nicht vergessen, der Ölhunger Chinas ist eben auch kleiner geworden, weil die Konjunktur in China eben derzeit nicht so gut läuft.
Die Bedeutung des Iran als Ölförderer ist auch deswegen kleiner geworden, weil das Land seit Jahren mit Wirtschaftssanktionen belegt ist. Dennoch fließt iranisches Öl auf die Weltmärkte, denn das Sanktionsregime hat einige Lücken, die zum Teil auch gewollt sein dürften. Gewichtiger wäre für den Ölmarkt, wenn der Iran infolge des Konfliktes den Öltransport durch die Straße von Hormuz behindert oder gänzlich blockiert. Denn durch diese vergleichsweise leicht zu kontrollierende Passage werden rund 20% des weltweit gehandelten Öls transportiert.
Die Straße von Hormuz, auch die kann betroffen sein, was die Öllieferungen betrifft, Stichwort die Houthi-Rebellen, die dort aktiv sind. Aber das wäre kein Beinbruch für die Weltwirtschaft. Aber die Inflationsraten kommen ja gerade runter und da gäbe es an der Front dann wieder mehr Ärger. Und das hätte möglicherweise wieder Auswirkungen auf die Zinsfantasie, die dann begrenzter wäre.
Und genau hier sieht der Kapitalmarktstratege Stefan Risse das größte Risiko, wenn die Ölpreise infolge der Kriege im Nahen Osten weiter ansteigen.
Weil wir eben gerade in diesem Zinssenkungsprozess sind, in diesem Prozess, wo die Inflationsraten nach unten gehen. Wenn sich das umdreht, dann wäre das für die Börsen die größte Auswirkung.
Denn die Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank verdanken sich der Tatsache, dass die Inflation wieder deutlich gefallen ist in den vergangenen Monaten. Allerdings ist das vor allem auf wiederfallende Energiepreise zurückzuführen. Sollten die wieder ansteigen, wäre auch ein Ansteigen der Inflation wieder wahrscheinlich. Und das würde die ohnehin stockende Konjunktur gerade hierzulande weiter ausbremsen.
Michael Erhardt war das. Nature ist ein Flaggschiff unter den Wissenschaftszeitschriften. Traditionsreich, die Erstausgabe erschien 1869. Nature erscheint im Verlag Springer Nature, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Axel Springer Konzern. Und Springer Nature ging heute an die Börse. Gedrucktes Wort, wissenschaftliche Studien, ist das börsentauglich? Was den Verlag zum Börsengang bewogen hat, Alina Leimbach dazu.
Die obligatorische Glocke, Sekt und Selfies und viele glückliche Gesichter beim Börsengang von Springer Nature. Anleger greifen zu. Auf der Anzeigetafel auf dem Frankfurter Parkett erscheint heute Morgen in großen Lettern 24 Euro als erster Kurs. Deutlich über dem Ausgabepreis von 22,50 Euro.
Ein unglaublicher Moment. Es ist eine sehr intensive Zeit in der Vorbereitung. Aber ich muss wirklich sagen, ein erfolgreicher Börsengang ist jetzt einfach eine schöne Anerkennung für das, was wir die letzten Monate und auch was das Unternehmen insbesondere die letzten Jahre geleistet hat.
Sagt Alexandra Dambeck, CFO bei Deutschlands größtem Wissenschaftsverlag Springer Nature. Sie glaubt, der Börsengang wird sich lohnen. Denn Wissenschaftsverlage seien ein Wachstumsmarkt.
Robust überprüfte Wissenschaft ist natürlich wirklich im Fokus von ganz vielen. Der Markt, in dem wir operieren, ist etwas, wo wir wirklich über die letzten 20 Jahre ein kontinuierliches Wachstum gesehen haben. Man muss klar sagen, man sieht immer höhere Ausgaben in Forschung und Entwicklung.
Springer Nature gehört zu den 5 weltweit größten Verlagen im Bereich Wissenschaft. Hier in Deutschland ist das Unternehmen sogar der größte Verlag überhaupt. Und dennoch, Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Arcatis, sagt:
Dieser Börsengang findet nicht statt, weil Springer Nature Felder sieht, in denen sie expandieren und investieren können.
Es geht vor allem um eins: Schulden abbauen. Aktuell liegt der Schuldenstand von Springer Nature beim 2,7-fachen des bereinigten Gewinns. Der Börsengang soll das leicht absenken. Dazu kommt: Die Private-Equity-Firma BC Partners will ihre bisherigen Anteile an Springer Nature zu Geld machen. Riesenkurssprünge wie etwa bei Nvidia könne man dann nicht erwarten, sagt Risse.
Springer Nature ist eine Firma, die zuletzt um 4% gewachsen ist. Das ist ein Wissenschaftsverlag, also das ist nicht Kai aus der Kiste. Und es gibt ein Riesenwachstum, das wird hier nicht stattfinden. Aber es ist vielleicht ein solides Geschäftsmodell, das eben nicht so sehr von Zeitgeist getrieben wird.
Dennoch, der Kapitalmarktstratege glaubt, dass das Unternehmen solide performen könnte.
Bei so einem Wissenschaftsverlag ist es natürlich so, der publiziert ja Bücher, die Leute brauchen, die dann irgendwann an einem Punkt sind in ihrem Berufsleben, wo TikTok und Wikipedia nicht mehr ausreicht, wo ich dann schon irgendwie eine Zeitschrift oder ein Buch brauche, um weiterzukommen. Das heißt, das Geschäftsmodell, würde ich sagen, ist relativ stabil.
Einige sehen den Börsengang von Springer Nature aber auch kritisch. Sie kritisieren, dass große Wissenschaftsverlage schon seit längerem immer mehr Profit aus Publikationen herausschlagen. Etwa indem Autoren bei Springer Nature bis zu 9.500 Euro für eine Veröffentlichung zahlen müssen. Oder indem die Abokosten für Unis und Institute kräftig angehoben werden. Das schade der Wissenschaft, finden sie. Der Druck, Gewinne zu machen, der dürfte bei Springer Nature mit dem Börsengang nicht kleiner werden.
Börsendebüt von Springer Nature, dem Wissenschaftsverlag. Alina Leimbach war das. Wie erfolgreich war das denn jetzt am Ende des Börsentages? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Samir Ibrahim.
Ja, 24,26 Euro, das ist klar über dem Ausgabepreis. Und so etwas nennt man ein gelungenes Börsendebüt.
Was für den Börsentag als Ganzes wichtig war, es gab frische Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Dort ist es zu mehr neuen Jobs gekommen, als Ökonomen erwartet haben. Und das beeinflusst dann auch die Erwartungen, die die Börsianer an die künftige Zinsentwicklung haben. Wie nämlich?
Ja, schlicht geht es der Wirtschaft zu gut, dann werden Zinssenkungen weniger wahrscheinlich, weil eine gut laufende Wirtschaft ja auch die Inflation in der Regel antreibt. Das ist so dieser Königsweg, den die Notenbanker gehen wollen. Die Fed hatte ja nun schon vorgelegt, hat einen großen Schritt gemacht in Richtung Zinssenkungen. Ein weiterer großer Schritt jetzt eher unwahrscheinlich. Der DAX trotzdem kräftig im Plus, steht bei 19.145 Punkten, ein gutes halbes Prozent im Plus. Über 100 Punkte ging es da hoch, weil uns die USA einfach wichtig sind als Absatzmarkt. Und läuft da die Wirtschaft, dann kann eben auch die deutsche Industrie davon profitieren. Den Euro hat es kräftig durchgeschüttelt, denn der Dollar wird dann interessanter. Inzwischen ist der Euro unter einem $1.10. Der Referenzkurs zum Vergleich noch bei einem $1.10.29.
Was gab es an auffälligen Einzelwerten?
Ja, die Autowerte kann man mal pauschal als auffällig bezeichnen. Heute europaweit auf dem Vormarsch. Continental beispielsweise Spitzenreiter im DAX mit einem Plus von 3%. Aber auch die Autowerte VW, BMW, Mercedes alle durch die Bank weg im Plus. Das hat weniger mit der Entscheidung in Brüssel zu tun, zu den möglichen Sanktionen, als damit, dass hier einfach ein ungeheurer Nachholbedarf da ist und dass Einstiegspreise sind, wo Aktionäre sagen, da kann ich jetzt zugreifen.
Kurzer Blick auf die Flugsicherung in Frankfurt. Die hatte heute Probleme. Es gab Flugausfälle. Habt das Auswirkungen auf die Aktien?
Nein, gab nur eine kurze Schrecksekunde. Man hat sich ja beeilt, mitzuteilen, dass das keine Hacker sind. Das ist eine Störung der Datenübermittlung gewesen. Insofern auch Lufthansa und Fraport im Plus.
Anleihen und Goldpreis fehlen uns noch.
Ja, der Goldpreis stabil bei 2668 US-Dollar. Je feine Unze, die Umlaufrendite bei 2,14%.
Samir Ebrahim war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.